ist Allah Gott. Allah, ja. So. Das ist eine große Frage. Vielleicht schmeißt mal so ein paar Dinge auf mich, was ihr so denkt dazu.
Das ist Halbmond.
Okay.
Das ist in Ägypten Halbmond, ist das so.
Ja.
Eigentlich so auch ist.
Aha. Also.
Liegend auf dem Rücken.
Aha. Aber da muss man vorsichtig sein bei diesen Dingen. Viele Muslime haben keine Ahnung davon und es hat ihnen gar nichts zu sagen. Ja? Die wissen nur einfach, Halbmond ist unser Zeichen, mehr nicht. Ja? Also wenn man so forschen, was bedeutet und so weiter, ne? Und dann so lesen und verschiedene Sachen herausfinden, es kann vielleicht sehr interessant sein, aber es kann sein, dass Muslime große Augen machen und sagen, hä, was erzählst du mir da? Die wissen einfach nur, der Mond, der Halbmond ist unser Zeichen, fertig. Ja, ja. Noch zu dieser Frage, ist Allah Gott?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Ist Allah unser Gott, so in dem Sinne? Oder wie?
Okay.
Frage,
ja.
Weil wenn die Frage so gemeint ist, dann ist ja Allah eigentlich genauso der Gott, der auch für Israel da ist.
Okay. Aha. Gute Gedanken, ja. Unser Gott, ihr Gott, Israels Gott, ja, hast du jetzt gesprochen, ne? Sind gute Gedanken, die wir gleich noch weiter entfalten werden. Will noch jemand gerade zu dieser Frage etwas sagen?
Für mein Verständnis,
ja.
Aber Allah etwas ganz anderes wie unser Gott.
Okay.
Also so zweierlei.
Was ganz anderes. Mhm.
Bitte? Ist Allah nicht der Name eines Stammes Gottes von Mohammed gewesen, den er sozusagen dann durchgesetzt hat im islamischen Reich?
Mhm. Die Frage, ob es ein Stammesgott vorher gewesen ist, bevor Mohammed gekommen ist, ja? Gute Frage, werde ich gleich beantworten. Okay, wir legen jetzt los, ja? Und ich versuche euch das jetzt mal so zu entfalten. Okay, erster Punkt. Allah ist nicht muslimisch, es ist arabisch. Es gibt im Arabischen kein anderes Wort für Gott als Allah. In der arabischen Sprache gibt es kein anderes Wort. Das Wort ist nicht muslimisch. Es ist einfach nur arabisch. Und dann schicke ich den zweiten Punkt gleich hinterher. Arabische Christen heute sagen Allah. Überall, wo arabische Christen zusammenkommen und Gott anbeten, benutzen sie das Wort Allah. Ja? Also im Libanon gibt es Christen, in Ägypten tut Gott Großes, habt ihr vielleicht über Open Doors auch schon mitbekommen. Ja? Also überall, wo arabische Christen zusammenkommen, sie haben kein anderes Wort als Allah. Bitte? Das ist was anderes. Da geht es um Malaysia. Aber wir kommen gleich noch dazu. Erinnere mich gleich nochmal, ja? Weil wenn ich das erklärt habe, dann können wir das mit Malaysia anpacken. Die Malaysianer haben nämlich keine Ahnung. Ja? Die arabischen Christen und arabischen Muslime wissen, dass das Unsinn ist, was die Malaysianer machen. Denn alle, die ägyptischen Araber, die wissen, es gibt kein anderes Wort für Gott. Die Christen sagen Allah und die Muslime sagen Allah. Glaubensbekenntnis von der ägyptisch-koptischen Kirche, wo es auch viele Wiedergeborene gibt, ja, nicht alle, aber viele, auch Wiedergeborene. Gott tut etwas, auch in der ägyptisch-koptischen Kirche. Und bei diesen großen Gebetsversammlungen in Ägypten von Christen, da sind viele koptische Christen, ja. Und ich will euch mal das Glaubensbekenntnis sagen. Die sagen, Allah der Vater, Allah der Sohn, Allah der Heilige Geist, ein Allah. Schön, ne? Allah der Vater, Allah der Sohn, Allah der Heilige Geist, ein Allah.
Das ist nicht der Allah des Korans.
Okay, da kommen wir noch gleich zu, ja? Jedenfalls, das Wort Allah, ja? Das arabische Wort Allah, das wird von Christen wie von Muslimen verwendet. Und hier in Stuttgart gibt es auch eine arabische Gemeinde. Und die machen immer wieder so Zeichnungen, also so mit der arabischen Schrift und mit, also die arabische Schrift, und dann daraus machen sie dann so solche schönen Ornamente. Ja? Dieses Zeichen heißt, Gott ist Liebe, ja, das Ganze. Und das hier, das heißt Allah. Ja? Und hier steht dann bei der Erklärung, Allah, der Gottesname, den Juden und Christen schon immer, das heißt bereits vor dem Islam, für den einen Gott benutzten. Jetzt kommt der dritte Punkt, den ich hier aufschreibe. Moment, wo habe ich jetzt meinen schwarzen Stift? Also, drittens ist, Christen haben schon vor Mohammed, also bevor der Islam entstand, Allah gesagt. Also schon bevor Mohammed geboren wurde, überhaupt der Islam entstanden ist, ja, das Wort für Gott war Allah bei den Christen, ja. Jetzt gerade noch nicht, ja, später. Also das Wort für Gott war auch schon bevor Mohammed geboren wurde, war Allah. Wir haben Dokumente, wo Kirchenleiter zusammenkamen, und es gab auch arabische Kirchenleiter. Und diese arabischen Kirchenleiter haben Allah gesagt, und das ist auch unbestritten unter den Wissenschaftlern. Thomas Schirmacher, vielleicht sagt euch der Name etwas, ja, der hat ein Buch dazu geschrieben, und das ist keine große Frage, ja. Allah, zum Beispiel der Onkel von Mohammed, der hieß Abdallah. Ja, das ist Abd, heißt Diener, und Allah ist Gott, Diener Gottes. Und der ist der Onkel, ist der Ältere sozusagen, schon bevor Mohammed überhaupt geboren wurde, hieß der schon Abdallah. Ja? Also das Wort haben auch arabische Christen auch schon vorher gesagt. Und jetzt viertens, das hebräische El kommt vor Allah. Ich hätte es anders sagen können. Das Allah ist aus dem hebräischen El. Also, ihr kennt das hebräische Wort El für Gott, ja? El Shaddai, Elohim, El Adonai. Ne? Das ist das El, das hebräische Wort El ist das Wort für Gott, was schon seit Jahrtausenden für Gott gebraucht wurde. Und Allah hat sich sprachlich daraus entwickelt. Kann man sich leicht vorstellen. Ja? So, El, Allah. Ne? Muss nur noch ein H hinten dran. El, Allah. Ja? Sprachwissenschaftler sind sich einig, dass eben aus dem El was in der ganzen Gegend gesprochen wurde. Auch die Babylonier haben El gesagt und viele andere Sprachen hatten das gleiche Wort für Gott, nämlich El. Ja? Und daraus hat sich Arabisch entwickelt. Arabisch ist eine jüngere Sprache als Hebräisch. Und dieses Wort kommt aus dem hebräischen El. Ja, bitteschön. Genau. Genau. Und, wisst ihr noch, da ist noch eine gewisse Ironie dabei. Nicht Ironie. Es ist Humor. Gott hat Humor. Ihr wisst ja, dass dieser Film gemacht worden ist, die Passion Christi. Ne? Der Tod Jesu wird da dargestellt. Mel Gibson, dieser Schauspieler, hat das so, also diesen Film gemacht. Und die Muslime überall haben gehört, der Film ist antisemitisch, also gegen Israel, gegen Juden, antisemitisch, sozusagen stellt die Juden schlecht dar. Also haben sie überall in der arabischen Welt, wurde dieser Film geguckt. Warum? Weil er antisemitisch ist, ja? Sie hassen Israel, ja? Und es ist, Gott hat Humor, ne? Also, dass er, diesen Film haben sich viele angeschaut und als Jesus am Kreuz hängt, ne, im Film spricht er ja Aramäisch, ne? Nicht irgendwie Englisch, Deutsch, sondern Aramäisch. Und dann sagt er dieses Eli, Eli, ne? Das klingt dann auf Aramäisch wie Ilahi, Ilahi, ja? Und das ist so nah an Allah, ja, das könnte wirklich, für muslimische Ohren klingt das wie Allah, Allah, ja. Und also das Wort ist sprachlich, hat sich das aus dem Hebräischen heraus entwickelt. Also man könnte sagen, es ist noch heiliger als unser deutsches Wort Gott. Unser deutsches Wort Gott hat germanischen Ursprungs. Ja? Also als die Germanen hier gelebt haben, kamen Missionare aus Rom und haben das Evangelium hier nach Germanien gebracht. Und dann haben sie geschaut in der germanischen Sprache, welches Wort steht für den Schöpfer Gott, der alles geschaffen hat. Welches Wort würde am ehesten passen in das Bild von dem Schöpfergott? Und dann haben sie das Wort Gott gefunden. Und das haben sie verwendet. Sie haben nicht gesagt, ihr Germanen glaubt nicht an Gott, sondern glaubt an Deos. Warum Deos? Latein. Nicht wahr? Weil sie aus Rom kamen, aus Italien. Die Sprache in Rom ist Latein gewesen. Sie haben nicht gesagt, glaubt nicht an Gott, germanisch, sondern glaubt an Deus, Latein. Nein. Sie haben das Wort Gott aus dem Germanischen übernommen und es biblisch gefüllt. Und Leute, das machen Bibelübersetzer überall. Die kommen nicht und sagen, hört mal, vergesst euren, zum Beispiel in Äthiopien ein Volk, Wakayo, ja, ein oromisches Oromo-Volk, die haben ihren Gott Wakayo genannt. Jetzt kommen die Missionare, nehmen das Wort und sagen, Wakayo hat seinen Sohn gesandt, der am Kreuz gestorben ist. Und das ist der Weg ins Paradies, zu Wakayo. Und die Leute, die haben erstmal am Anfang, haben sie ein falsches Bild von Wakayo. Vielleicht teilweise richtig, weil die Missionare haben sich schon gut überlegt, warum sie dieses Wort nehmen. Aber dann ist noch Falsches verbunden. Aber so nach und nach wird das Gottesbild verändert und es wird biblisch. Und heutzutage von euch denkt keiner an eine germanische Gottheit, wenn wir Gott sagen, oder? Oder denkst du an eine germanische Gottheit? Nein. Ja, wir denken an den, der Vater im Himmel, der Jesus gesandt hat. Ne? Das ist für uns ganz klar gefüllt. Warum? Weil unser Bild von Gott ist biblisch gefüllt. Aber wir benutzen ein Wort, was ursprünglich für eine germanische Gottheit stand. Und das gleiche Wort könnten Leute in der Fußgängerzone, die wir fragen, sagen, glaubst du an Gott? Die könnten das völlig anders füllen. Du sagst, glaubst du an Gott? Aber natürlich, Gott ist überall da draußen im Baum, in der Blume, in dem Hund und auch in dir. Überall ist Gott, ja, Gott in uns. Pantheismus, ja, also Gott überall, ne? Oder allerlei Vorstellungen. Er hat das gleiche Wort verwendet wie du, Gott. G-O-T-T. Ein völlig anderes Verständnis davon. Ja? Es kommt auf das Gottesbild an. Das ist der Clou. Es kommt auf das Gottesbild an. Aber das Wort Gott ist nicht falsch, wenn wir das verwenden für den Gott der Bibel. Das gleiche, ich will euch mal beruhigen, das gleiche Wort Theos für Gott im Griechischen, ja? Das ist das gleiche Wort, was die Griechen auch für den griechischen Götterhimmel verwendet haben. Ja, also die Griechen haben ja viele Götter gehabt. Paulus kam nach Athen und sagte, ich sehe, ihr seid den Göttern sehr ergeben. Ja? Das Wort Theos wurde für die Götter verwendet. Und dann sagt er, und ich bringe euch Theos, der Himmel und Erde geschaffen hat, der für euch noch nicht bekannt ist. Und er hat das gleiche Wort verwendet. Ja? So steht durch das ganze Neue Testament Theos, obwohl das für die ganzen griechischen Götter auch verwendet wurde. Also, ich will euch einfach mal von der Wortbedeutung her, ja, will ich euch ganz klar sagen, dass Allah ist das legitime Wort für Gott. Wenn ihr sagt, Allah ist nicht Gott, es dürft ihr nicht. Ja? Weil ihr ohrfeigt damit die arabischen Brüder und Schwestern. Das dürfen wir nicht sagen. Ich habe mit arabischen Brüdern und Schwestern zusammen gebetet und was sie sagen, ist Allah. Ihr könnt auch in Stuttgart in die arabische Gemeinde gehen und dann werdet ihr Allah hören. Ja? Das ist das Wort für Gott, was sowohl Muslime als auch Christen benutzen. Also, Allah ist nicht muslimisch, es ist arabisch. Es ist eine Sache der Sprache. Ja, bitteschön. In der arabischen Bibel steht dann auch Allah. Klar, ja. Und auch, also in der türkischen Bibel, es gibt verschiedene türkische Übersetzungen und eine Übersetzung, die ist schon in den 50er Jahren oder noch früher gemacht worden, da wurde Allah verwendet. Dann in der nächsten Sprache hat man gesagt, okay, es gibt ja auch noch ein türkisches Wort für Gott. Ja? Und dann hat man Tanrı verwendet. Aber viele Muslime, wenn sie Tanrı lesen, sagen sie, ach, das ist doch dieser heidnische Gott, ne? Tanrı. Also Muslime verstehen Tanrı, das ist für sie nicht der Allmächtige, sondern das ist ja, ach, was ist jetzt damit gemeint? Ja? Und jetzt wird wieder eine neue Übersetzung gemacht, da steht wieder Allah drin. Türkische Christen, das Lied Gott ist die Liebe klingt auf Türkisch so. Allah sevgi dir kurtarıcım dir. Allah sevgi dir sever benim. Das ist Gott ist die Liebe auf Türkisch. Ja? Und ich habe neulich mit arabischen Christen zusammen gebetet, mit persischen, also Iranern und Arabern und ein Engländer, ein Amerikaner, der Englisch sprach. Und dann sagt er, Gott ist gut, sagt zum iranischen Bruder, sag auch mal auf Persisch, Gott ist gut. Dann hat er gesagt, Khuda ist das auf Persisch für Gott, Khuda, gut, weiß ich nicht, wie es auf Persisch heißt. Und dann sagt er zu dem arabischen Bruder, sag du jetzt mal auf Arabisch, Gott ist gut. Sagt er, Allah Quays. Ja, das ist das Wort, was unsere Brüder und Schwestern verwenden. Also so einfach dürfen wir es uns nicht machen, zu sagen, Allah ist nicht Gott. Das wäre einfach nur Ignoranz. So, aber Erwin hat schon gesagt, ist das der Allah, des Korans. Ja? Darauf gehen wir jetzt ein. Und jetzt gucke ich nochmal schnell, wie viele Minuten wir noch haben oder ob wir vielleicht keine mehr haben. So, okay, wir haben noch 5 Minuten. Gut, später, ja, jetzt mache ich nochmal fertig und dann, so, nächste Seite. Schöpfer, Richter, Erhalter, Regent dieser Welt, ja, das sind alles Gemeinsamkeiten. Ja, dann weiter, Charakter. Wenn ihr etwas genauer studiert, wie Muslime Gott sehen, ihr werdet ganz viele charakterliche, gleiche Sachen finden. Ganz viele. Also es gibt 99 Namen von Gott im Islam. Also 99% dieser 99 Namen können wir unterschreiben. Es ist ein Name, den wir nicht unterschreiben können. Das ist nämlich, dass Allah hinterlistig ist. Ja, da heißt es, dass sie haben versucht, Allah zu betrügen, Gott zu betrügen. Menschen haben versucht, ja, und Gott ist hinterlistiger als diejenigen, die ihn betrügen wollten, ja. Das kann ich nicht unterschreiben, ja. Okay? Ja. Ja. Aha. Okay. Okay. Ja. Das ist so ein bisschen, seht ihr, das ist so ein kleiner Einblick in den kasachischen Islam. Ja. Also, so überall. Ist überall haben Leute eigene Betonungen, eigene Schwerpunkte, aber genau das ist dieses Denken. Mohammed wird sich für uns einsetzen. Ja? Jetzt nochmal zurück, Charakter. Ja? All die anderen Sachen, er ist der Vergebende, er ist geduldig, er ist großzügig, er ist barmherzig und zig Sachen können wir alle unterschreiben. Ja? Dieses hinterlistig, wir Christen sind dann manchmal so, wir hängen uns daran auf. Ne? Aber ich will einfach nur mal sagen, wenn Muslime einen Gott beschreiben würden, ja, und meinetwegen diese eine Sache, diesen Punkt mit der Hinterlistigkeit wegnehmen würden, ja, du würdest sagen, das ist mein Gott. Ja? Also Charakter, ganz große Übereinstimmungen. Dann, okay, jetzt kommen wir sagen wir mal zu den Unterschieden. Dreieinigkeit. Sie lehnen die Dreieinigkeit ab. Ja? Also, das ist unterschiedlich. Und, wie gesagt, das mit dem Charakter. Kleine Unterschiede, das brauche ich jetzt nicht aufzuschreiben. Und der große Unterschied ist der Weg zu Gott. Der große Unterschied vom Islam zu uns ist, was ist der richtige Weg? Ah ja, richtig. Was ist der richtige Weg zu Allah? Ja, ist es der Weg über diese Waage, ne? Gute Werke und schlechte Werke, oder sind es Blutstropfen, die Jesus für uns vergossen hat? Wir haben eine blutige Theologie. Einmal im Monat trinken wir ein rotes Getränk und zerreißen einen Brotlaib. Wir erinnern uns an das, was unsere ganze Hoffnung ist. Nämlich, dass einer sein Leben für uns gegeben hat. Das ist der Weg ins Paradies. Der Weg ins Paradies, der ist im Islam anders. Es ist nämlich über Fasten, Gebete, Niederwerfung, gute Taten. Ja? Das ist der große Unterschied. So, jetzt gehen einige her, ne, und viele von uns Christen sagen, es ist trotzdem ein anderer Gott. So, Leute, und ich bin dagegen. Warum? Warum bin ich dagegen? Weil wir ein Problem schaffen. Wir schaffen ein Riesenproblem. Wie viele Götter gibt es denn? Nur einen. Wenn du sagst, anderer Gott, schaffst du ein Problem. Du sagst, es gibt einen christlichen Gott und einen muslimischen Gott. Gibt es aber nicht. Es gibt nur einen. Und deswegen schlage ich vor, zu sagen, ja, nur einer. Und wir glauben auch an den gleichen. Aber ihr kennt Allah noch nicht richtig. Und der Weg, den ihr geht, der führt nicht zu Allah. Also, ich komme zu der Schlussfolgerung, und da lese ich euch gleich einen Bibelvers zuvor. Muslime sind Gottesfürchtige mit der falschen Erkenntnis. Nicht ein anderer Gott. Falsche Erkenntnis über den wahren Gott. Macht einen Unterschied. Falsche Erkenntnis, das müssen wir gleich, glaube ich, nochmal hier ganz groß machen. Also, falsche Gotteserkenntnis über den einen wahren Gott. So, lass uns mal Römer, ja, die Zeit, ne? Aber das müssen wir jetzt noch schnell machen. Römer 10, 1 bis 3. Römer 10, 1 bis 3 lesen. Wer es hat, oder ich lese, dann ist es auch auf der Aufnahme drauf. Ja? Okay. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Das alles könnte genauso für Muslime geschrieben werden. Paulus sagt, ist der Wunsch meines Herzens, das Flehen zu Gott für die Juden, für Israel, dass sie gerettet werden. Die Juden sind außerhalb des Segens. Und dann sagt er, weil sie an einen anderen Gott glauben. Nein. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Es ist nicht ein anderer Gott. Und Leute, die Juden haben Dreieinigkeit strikt abgelehnt. Also die Juden glauben nicht an Dreieinigkeit. Ich habe mal mit einem Israeli gesprochen. Er hat gesagt, naja, die Maria wollte Spaß haben. Ne? Also für ihn ist ganz klar, die ist unehelich eben schwanger geworden. Ja? Also Dreieinigkeit kommt für Juden gar nicht in Frage. Das war auch neu für die Juden, Dreieinigkeit. Das mussten sie lernen. Also das ist auch durch Offenbarung nur, kann man das ja glauben. Jedenfalls sagt Paulus nicht, weil sie die Dreieinigkeit ablehnen, anderer Gott. Sondern sie eifern für Gott. Sie haben sogar die heiligen Schriften, die inspirierten heiligen Schriften, was die Muslime nicht mal haben. Ja? Sie eifern für Gott, aber nach der falschen Erkenntnis. Ja, wo kamen die Probleme für Paulus her? Von den Juden. Überall in jede Stadt, wo er neu hinkam, Probleme von denjenigen, die Gott kennen müssten. Ja, und das trifft auch auf Muslime zu. Sie eifern für Gott, aber nach der falschen Erkenntnis. Und wo drin liegt die falsche Erkenntnis? Vielleicht mal von euch. Wo drin liegt die falsche Erkenntnis? Das steht hier drin, bei den Juden. Ja. Ja, ich wollte aus dem Text, ja. Du, hier hört ich gerade, ja. Die Gerechtigkeit, ne? Die Israeliten, die lehnen die Gerechtigkeit Gottes ab. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Blut. Blutstropfen. Ja? Das Blut Jesu ist getropft, damit wir gerecht werden. Aber das lehnen sie ab und richten ihre eigene Gerechtigkeit auf durch das Gesetz Moses, durch Beschneidung und allerlei. Und das machen Muslime auch. Sie lehnen die Gerechtigkeit Gottes ab, das Blut Jesu, und richten ihre eigene Gerechtigkeit auf, nämlich Fasten, Ramazan, Gebete und gute Werke. Das ist der Hauptfehler der Muslime. Ja, und das ist das, was uns trennt. Nämlich die falsche Gerechtigkeit. Der eine wahre Gott. Falsche Gotteserkenntnis über diesen einen wahren Gott. Und falsche Erkenntnis, wie man zu Gott kommt. Das ist vielleicht eine große Veränderung. Aber das ist machbar. Das kriegt man schon hin. Aber es ist theologisch sauber. Wenn du sagst, anderer Gott, du kreierst ein neues Problem. Und der Muslim wird dich vielleicht mit ganz großen Augen anschauen und sagen, was meinst du denn? Wir haben so viel Geschichte gemeinsam, wir glauben an die gleichen Propheten und du sagst, anderer Gott. Wie viele Götter gibt es denn überhaupt? Ja, das stimmt, ihr glaubt ja an mehrere Götter. Ne? Sowas könnte dann kommen. Ist doch schade. Ja? Ein Gott, aber falsche Erkenntnis über den einen wahren. Okay, jetzt haben wir die Pause zum Verdauen und danach steigen wir da nochmal ein und dann kommt das nächste Thema. Ja, am Anfang, bevor wir weitermachen, will ich noch ganz schnell so ein paar Ansagen machen, was den Büchertisch angeht. Ich habe da ein Video mitgebracht, das ist die Pilgerfahrt nach Mekka. Ja, diese heilige Pflicht, die fünfte Säule. Ne, jeder Moslem soll einmal in seinem Leben diese Reise nach Mekka gemacht haben. Das ist dort, wo Gott eben dem Mohammed begegnet sein soll. Und diese Reise, wurde gefilmt von drei verschiedenen Personen aus verschiedenen Ecken, aus, ich glaube, Indonesien, Südafrika und Amerika. Also drei Personen, die das gemacht haben. Und dann daraus ist dieser Film entstanden, ist echt gut. Es ist von National Geographic, das ist weltlich gemacht, ja. Aber trotzdem gibt es einen guten Einblick und ich war echt bewegt, das zu sehen, ja. Das ist so ein Höhepunkt im Leben für sie, ne? Der kostet 16 Euro, ist ein bisschen teuer, ne? Aber ja, so für den Preis kaufe ich das, ja. Das ist unser Buch. Wir haben auch die Übersetzung veranlasst und gemacht. Dieses Buch, das empfehlen wir euch. Ja. 5 Euro, das finde ich sehr günstig. Also wenn ihr ein Buch nur kaufen wollt, ja, dann dieses. Ja. Das hat alles so ein bisschen Kenntnisse über den Islam, aber auch wie man mit ihnen umgeht und wie man ihnen begegnet. Muslime, Christen und Jesus. Jesus ist der Schnittpunkt. Und weil sie Jesus auch so hoch schätzen, im Islam, deswegen, das ist der Schnittpunkt, wo wir ihnen begegnen können, bei Jesus. Ja, ist sehr spannend, ihr werdet auch noch mehr sehen, jetzt im Laufe des Seminars, was das für Chancen mit sich bringt, über Jesus zu reden. Also das wird hier in diesem Buch entfaltet, 5 Euro, türkische Aleviten, ich werde nachher noch ein bisschen über Aleviten sagen, das ist ein kurzes Büchlein, 2 Euro, über türkische Aleviten. Und noch ein Buch, aber davon habe ich nur eins. Und dann leiten wir wieder über zu unserem Thema. Allah, mein Vater. Ja? Mein Weg vom Koran zur Bibel. Das ist die eine Pakistanerin, das ist schon in den 70er Jahren gewesen, die, wie sie Jesus gefunden hat. Auch Träume, werdet ihr auch da wieder von finden, Träume und Visionen. Und wie sie Allah als Vater kennengelernt hat. Versteht ihr? Sie sagt nicht ein anderer Gott, ne? Sie benutzt Allah. Aber sie hat Allah kennengelernt als den, der er ist, nämlich der ewige Vater, ja? Der himmlische Vater. Also, das ist auch noch ein Buch, davon habe ich eben nur noch eins. Ja? Und da steht der Preis hinten drauf. Also bei den anderen hier 5 Euro, 2 Euro. Und das Geld könnt ihr dann dem Hans geben. Ja? Der ist der Kassenwart. Okay. Nochmal zurück zu dem, was die Gotteserkenntnis angeht. Muslime können Allah nur kennenlernen. Sie können Allah nur als Vater kennenlernen, wenn sie Jesus kennenlernen. Jesus ist die Linie. Ja? Also sie sind außerhalb des Segens, wenn sie Jesus als den, der er ist, das Lamm Gottes, Sohn Gottes, nicht annehmen, sind sie außerhalb des Segens. Aber wenn sie Jesus annehmen, erleben sie Allah in einer ganz neuen Qualität. Im Grunde genommen kennen Muslime Allah nicht. Und das spüre ich auch. Allah ist weit weg. Sie wissen viel über ihn. Wenn wir mit ihnen reden, dann werden sie ganz vieles sagen, was wir auch unterschreiben können, was einfach stimmt. Aber kennen, das ist nicht da. Und oft versuche ich dann so einen Einstieg zu machen, dass ich frage, hat Gott schon mal zu dir gesprochen? Und diese Frage sollte man sich für einen besonderen Moment aufbewahren. Nicht einfach so schnell in der ersten Begegnung schnell rausschmeißen. Und dann schaut ganz genau die Reaktion. Also manche fallen fast hinten rüber. Was, Gott zu mir sprechen? Damit rechnen sie gar nicht. Gott ist weit weg. Er ist der Ferne, der Große. Ne? Er ist der Herr. Aber er ist weit weg. Und klar werden sie sagen, er ist uns nah. Das höre ich immer wieder. So nah wie die Halsschlagader. Ja? Also so nah ist Gott uns. Aber du schaust in sein Gesicht. Das sagt er schön auf. Das ist so aufgesagt. Das ist nicht erlebt, dass Gott nah ist. Und wenn man dann fragt, hat Gott schon mal zu dir gesprochen? Dann wird er vielleicht so eine Rückreaktion kriegen. Wie meinst du das? Gott zu mir sprechen. Damit rechnen sie gar nicht. Oder einer sagte mir, nee, Gott kann nicht zu uns sprechen. Wir sind ja keine Propheten. Gott spricht nur zu Propheten. Und dann habe ich ihm gesagt, ich sage jetzt etwas. Merkt ihr das? Ich verspreche dir, du hast mein Wort. Wenn du glaubst, dass das Blut von Jesus, dem Messias, auch für dich getropft ist, und dann mache ich auch so, dann wirst du die Stimme Gottes hören. Nee, nicht wahr. Ich sage, ich verspreche dir. Können wir das versprechen? Wer hat schon mal Gottes Stimme gehört? Ich hoffe, alle, ja. Nicht akustisch vielleicht, aber so klar, dass es, wir wissen, Gott hat geredet. Ja, wir lesen das Wort, wir lesen die Bibel und es spricht eine Person zu uns. Ja.
Wenn du jetzt denen das so sagst, erwarten die das nicht akustisch dann zu hören?
Ja, ist egal. Also ich habe schon auch so gesagt zu deinem Herzen, ja, dass Gott sehr klar zu deinem Herzen spricht. Aber ich will das gar nicht auflösen. Denn Leute, diese Dinge, was wir erleben, wir singen Lieder und dann werden wir angerührt. Vielleicht fangen wir an zu weinen. Warum? Weil Gottes Geist weht, weil Gott spricht. Ja? Das, was dieses Abba, Vater, diese Gefühle, die wir da entwickeln, die Nähe zu Gott, das ist Gott redet. Ja? Das erleben Muslime nicht. Ne? Und deswegen, das ist das, wozu wir sie einladen. Lerne Allah nochmal viel tiefer kennen. Aber das kannst du nur, wenn du Jesus, den Messias, erkennst als den, der er ist. Ja? Und Jesus ist sozusagen die Linie. Ja? Wenn sie nicht weitergehen als Jesus, bleiben sie außerhalb des Segens. Sie kennen dann Allah schon sie kennen Gott schon zum großen Teil, aber weil sie diese Linie nicht überschreiten, sind sie nicht im Segen, sind sie außerhalb des Segens. Ja? Und also sie können die Nähe des Vaters, die Gemeinschaft des Sohnes, ja, und die Kraft des Heiligen Geistes nur erleben, wenn sie Jesus akzeptieren als den, der er ist. Deswegen nochmal, falsche Gotteserkenntnis über den einen wahren Gott. Wenn ich mit Muslimen rede, dann reden wir über den einen wahren, der ihn gemacht hat und mich gemacht hat. Und vor dem wir eines Tages stehen werden. Und dann haben wir eine gemeinsame Grundlage und ich versuche alles rüberzubringen, alles dran zu setzen, zu sagen, Ahmed, Gott hat schon investiert. Er hat seinen besten Mann gegeben und das Blut ist schon getropft. Ich warne dich, vertraue nicht auf deine guten Werke. Es wird nicht reichen. Du hast vielleicht mehr gute Werke als ich, aber trotzdem, Ahmed, es wird nicht reichen. Lerne Jesus kennen. Komm, wir lesen zusammen im Injil, also im Neuen Testament. Komm, wir lesen zusammen im Injil, um Jesus, den Messias, besser kennenzulernen. Okay, gibt es an dieser Stelle noch Fragen? Ja.
Ich habe mal mit einem Moslem geredet und ihm das auch erklärt, dass Jesus für die Sünden gestorben ist.
Ja.
Er akzeptiert das aber nicht. Er sagt, nein, Jesus konnte für seine Sünden sterben, ja, aber ich für meine Sünden sterben.
Ja. Ja.
Wie machst du das?
Super.
Klar, dass die es nicht schaffen.
Ja, super Punkt. Die Stellvertretung ist ein großes Problem, eine große Herausforderung. Die islamische Theologie versucht das wegzudeuten, ja, dass jemand an meiner Stelle sterben kann. Ja. Aber wir können aus der Bibel und aus den Geschichten, die Sie haben, können wir das auch herleiten. Und das mache ich nachher, wenn ich euch die Kurzversion erkläre, wie man das Evangelium weitergeben kann, wenn Sie 10 Minuten zuhören. Ja. Das erkläre ich dann nachher und dann wird das auch ein bisschen klarer werden. Jetzt will ich auf einen Punkt eingehen. Gibt es trotzdem noch Fragen? Keine. Okay.